was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserer Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Wir haben jetzt Teil Nummer 17 über das Judentum. Wir hatten bis jetzt drei große Blöcke schon behandelt. Einmal den Block der Großkirchen, zweitens den Block der Freikirchen, der christlichen Freikirchen, drittens den Block der Sekten und Religionsgemeinschaften. Und jetzt kommen wir zum vierten Block. Jetzt geht es um die Religionen, um die Weltreligionen. Und die erste von diesen ist das Judentum. Und bevor wir damit starten, darf ich Sie einladen, dass wir gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt wieder uns mit deinem Wort beschäftigen können, dass wir darüber nachdenken können, was richtig ist, was wir glauben können und was nicht. Ja, dass wir das, was Religionen und Kirchen sagen, dass wir das vergleichen können mit deinem Wort. Wir bitten dich, dass wir dein Wort verstehen, dass wir darin Wegweisung finden, Hilfe und Wahrheit. Lass uns deine Wahrheit immer besser erkennen, so wie du sie gemeint und gesagt hast. Und wir bitten dich aber auch, dass wir das, was wir auch hören und erkennen, auch in die Tat umsetzen können. Sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, das Judentum ist sehr spannend, weil das Judentum eigentlich in sich schon wieder so viele Dinge enthält. Wir hatten ja jetzt schon 16 Teile über christliche Kirchen gehabt und das Judentum hat natürlich auch in sich selbst verschiedene Unterabteilungen und auch wieder Möglichkeiten, wie man das besprechen könnte. Aber wir wollen jetzt nur ein Thema machen über das Judentum, weil das, denke ich, auch reicht. Gut, wir haben wieder vier Teile für diesen Vortrag. Erstens die Geschichte und die Verbreitung des Judentums. Zweitens die Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel. Und viertens Hinweise und Tipps. Auch hier werden wir diese Dinge, die Lehren und die Grundlagen des Judentums mit der Bibel vergleichen, obwohl eigentlich die Bibel ja nicht die Grundlage ist und das Buch ist von den Juden. Aber weil wir glauben, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, ist, denke ich, die Bibel für alles, was wir uns anschauen. Auch die nächsten Themen ist eigentlich die Referenz. Man muss alles an der Bibel prüfen und mit der Bibel vergleichen und da dann die Schlüsse ziehen, was kann man gutheißen und wo gibt es Grenzen? Ja, zum Ersten zur Geschichte. Nun, die Geschichte des Judentums beginnt natürlich sehr, sehr weit. Das Judentum ist die älteste der großen Weltreligionen. Schon über 3500 Jahre ist das her, wo es beginnt mit Abraham, Isaak und Jakob. Das waren die Urväter. Und eigentlich gibt es drei Religionen, die sich ja auf Abraham berufen. Das ist das Judentum. Das ist der Islam und das ist das Christentum. Ja. Natürlich sind aber erst Christentum und Islam später entstanden. Abraham und Isaak und Jakob waren natürlich erstmal die Gründer des israelitischen, des jüdischen Volkes. Ja, und Jakob hat ja dann seinen Namen gewechselt bekommen. Er hieß dann nachher Israel. Und als er am Jabok dort mit Gott gerungen hat und überwunden hat, und dann sind seine 12 Söhne nach Ägypten ausgewandert, um dort, weil sie dort Nahrung hatten und Josef sie dort mit hingeholt hat. Und dort sind sie als einem großen Volk geworden. Sie sind dort unterdrückt worden. Gott hat sie dann 400 Jahre später ausgeführt aus Ägypten. Und ja, so sehen wir das eigentlich hier. Ja, schon 2000 Jahre vor Christus. Die ganze Sache begann. Also das ist eine sehr, sehr alte Religion. Und 1500 vor Christus ungefähr war dann der Auszug aus Ägypten, wo Gott sie mit großer Hand mit den Plagen und auch den Durchzug des Roten Meer hier befreit hat und wo er dann am Sinai sozusagen sie als Nation, als Volk gegründet hat. Dann haben wir zuerst die Zeit der Richter auch noch und dann den König David, der natürlich auch für die Juden heute immer noch so das große Vorbild ist und immer wieder in aller Munde ist. Auch Jerusalem ist ja die Stadt Davids, die Stadt des Friedens. Dann gab es nach David, nach Salomo, gab es dann die Spaltung des Reiches, das Nordreich und das Südreich, Israel und Juda. Das Nordreich, Israel, das Nordreich hat dann zwischendurch, ja, hat es aufgehört zu existieren. Ungefähr ums Jahr 720 vor Christus herum haben die Assyrer das Reich erobert und das war das Ende des Reiches Israel. Das Südreich, das Juda, hat noch länger existiert, auch zur Zeit Jesu dann noch und auch noch weiter darüber hinaus. Jesus ist ja in Jerusalem 31 nach Christus gestorben und auferstanden und noch wieder in den Himmel gefahren. Und dann ungefähr 40 Jahre später ist dann Jerusalem zerstört worden. Und das war natürlich für die Juden erstmal eine große Katastrophe, weil sie dann zerstreut wurden und dann lebten sie viele Jahrhunderte in der Zerstreuung. Und sie wurden immer wieder verfolgt von verschiedenen Mächten und hin und her geschoben. Und das war für sie nicht einfach. Bis man in die neuere Zeit hineinkommt, die Zeit des Dritten Reiches, wo dann der Holocaust gewesen ist, wo ungefähr 6 Millionen Juden dann umgebracht worden sind, wo ein systematischer Völkermord stattgefunden hat. Das, denke ich, bis heute immer noch Auswirkungen hat. Ich war vor einigen Wochen war ich in Auschwitz und habe mir das angeschaut. Es ist schon erschütternd, wenn man sieht, was dort passiert ist und ja, wenn man die Anlagen sieht und dann die Krematorien, wo sie gewesen sind. Und das ist schon sehr schmerzhaft, das zu sehen und sich vorzustellen, wie viele Menschen hier ihr Leben gelassen haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann die Gründung des Staates Israel 1948. Das war eigentlich dann die Rückführung des Volkes wieder nach Palästina. Denn sie haben ja einige Jahrhunderte nicht in Palästina wohnen können. Und jetzt kamen sie wieder zurück. Und seitdem haben wir in Palästina den Staat Israel, wo auch viele Juden dann wieder wohnen. Ja, weltweit haben wir ungefähr 15 Millionen Juden, die es gibt. Davon sind ungefähr 6,5 Millionen in Israel. Und es ist heute immer noch so, dass es Israel immer noch wächst. Es gibt immer noch mehr Zuzug als Wegzug in Israel, auch von Juden, die von der ganzen Welt her kommen. Israel hat sehr viele Juden und natürlich auch in den USA gibt es sehr viele Juden, die dort leben und dort wohnen. In Deutschland haben wir noch ungefähr 200.000 Juden. Natürlich war das vor dem Dritten Reich wesentlich mehr, aber es ist interessant, dass auch schon wieder 200.000 Juden hier in Deutschland leben. Ja, es gibt heute verschiedene Gruppen von Juden. Es gibt säkulare Juden, das sind Juden, die eigentlich mit der Religion nicht viel am Hut haben. Dann gibt es liberale Juden, die religiös sind, aber die Gesetze sehr liberal auslegen. So wie damals zur Zeit Jesu die Sadduzäer. Die haben auch manche Gesetze sehr weit ausgelegt. Da haben wir die konservativen Juden, die eigentlich sich nach dem halten, was die Tora sagt und was die Gesetze sagen. Und wir haben die orthodoxen Juden. Die orthodoxen Juden sind die, die es ganz streng nehmen und die sogar noch die eigenen Gesetze, den Talmud und viele und die Midrasch und die Dinge auch alle ganz genau beachten und noch mehr machen als nur, was jetzt in der Tora steht. Und es gibt dann auch noch die ultraorthodoxen Juden, also das gibt auch immer noch Steigerungen, es ist immer noch Steigerungen möglich. Ja. Das sind eigentlich so die vier Gruppen von Juden, die man so heute sieht. Und es gibt noch eine fünfte Gruppe, wobei einige meinen, das wären gar keine echten Juden mehr, sondern das sind für einen schon Christen oder so ein Zwischending, das sind die messianischen Juden. Das sind eigentlich Judenchristen. Damals war ja auch, als die christliche Gemeinde begann, waren ja die ersten Christen alles Juden, die Christen geworden sind. Und hier sind es auch Juden, die Jesus angenommen haben als Messias. Aber trotzdem sind es eigentlich noch Juden, weil sie von ihrem Verständnis her und auch von ihrem Ausleben, von ihrem Lebensstil immer noch jüdisch leben und auch die jüdischen Feste noch feiern und die altmännlichen Feste und das Zeremonialgesetz auch noch beachten. Es ist interessant, dass sie doch Jesus angenommen haben als Messias. Das war über viele Jahrhunderte überhaupt nicht zu sehen und der Fall und das ist jetzt doch hier sichtbar. Die meisten messianischen Juden wohnen in den USA. Ja. Der zweite Punkt, Übereinstimmungen mit der Bibel. Natürlich haben wir viele Übereinstimmungen mit der Bibel. Warum? Weil die Juden ja das Alte Testament auch in vollem Maße haben und das als inspiriert halten und damit hat man die gleiche Grundlage. Und deswegen gibt es da sehr viele Übereinstimmung. Und natürlich, was dann im Neuen Testament dazugekommen ist, das fehlt ihnen dann, weil sie das ja nicht haben und nicht glauben. Eine Übereinstimmung, das ist erstens das gesunde Leben. Das heißt, das sind die Ernährungshinweise, die wir in 3. Mose 11 finden, für reines und unreines Fleisch zum Essen. Zweitens der Zustand der Toten, dass die Toten eben tot sind. Das ist übrigens interessant, wenn jetzt Juden Jesus annehmen, für ihr Leben annehmen und das akzeptieren und sehen, Jesus war wirklich der Messias, und wenn sie sich dann einer christlichen Kirche anschließen würden, einer anderen Kirche, dann kann es sein, dass sie dann vielleicht Dinge, die sie eigentlich richtig sehen und richtig machen, wie zum Beispiel der Zustand der Toten oder auch den Sabbat, dass sie die auf einmal wieder aufgeben, weil sie sich einer christlichen Kirche anschließen, die einen Sonntag hält oder auch an die Sterblichkeit der Seele glaubt. Deswegen glaube ich, dass es eigentlich die Adventgemeinde ist, die den Juden am nächsten steht. Weil vom Verständnis des Zustandes der Toten und auch vom Ruhetag, dass das Alte Testament anerkannt ist und der Sabbat als Ruhetag gehalten wird, ist das eigentlich hier identisch. Und das Einzige, was die Juden eigentlich noch brauchen, ist, Jesus anzunehmen. Und dann haben sie eigentlich in den meisten, fast in allen Dingen, dann auch die gleiche Grundlage wie die Adventisten. Ja, also Punkt 3 war die Anerkennung des Alten Testamentes. Punkt 4, der Sabbat. Natürlich, der Sabbat ist ja auch von den Juden immer schon gehalten worden. Interessant ist übrigens auch die Frage, weil manche dann sagen, naja, woher wissen wir eigentlich, dass der Sabbat der Bibel der heutige Samstag ist und nicht, könnte ja sich verschoben haben, weil es Kalenderreformen gab und nicht irgendein anderer Tag sein könnte. Das ist ganz einfach zu sehen. Die Juden feiern ihren Sabbat genau an dem Tag, wenn wir Samstag haben. Und die Juden haben auch einen eigenen Kalender, der sich nie geändert hat. Das heißt, die haben immer ihren Wochenzyklus durchgehabt. Und von daher ist es dort ein Beweis dafür, dass der Sabbat immer noch der Samstag ist. Oder andersrum, der Samstag immer noch der Sabbat ist, den Gott als Ruhetag für uns eingesetzt hat. Und was noch übereinstimmt, das ist ihr Glaube an den kommenden Messias. Natürlich ist der Inhalt des Glaubens etwas anderes. Sie glauben an das erste Kommen des Messias und wir glauben an das zweite Kommen des Messias. Der Messias war schon gewesen in Jesus Christus und er wird wiederkommen auf diese Erde. Aber auf jeden Fall ist es ein Glaube an den kommenden Messias, der auch hier mit der Bibel übereinstimmt. Ja, wo haben wir Abweichungen von der Bibel? Natürlich gibt es auch große Abweichungen, weil sie eben Jesus Christus nicht anerkennen als Messias. Eigentlich ist das der entscheidende Punkt. Wenn sie das annehmen würden, dann würden sie auch das annehmen, was im Neuen Testament über ihn geschrieben steht. Und dann würden sie auch das ganze Neue Testament auch anerkennen. Und dann wären sie eigentlich auch Christen, kann man sagen. Erstens, die Juden glauben, Jesus Christus war ein Rabbi, aber nicht der Messias. Sie können nicht leugnen, dass Jesus gelebt hat. Aber sie sagen eben, es gab eben viele Rabbis in der Zeit, in der ganzen Zeit der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende. Und die Rabbis haben eben manche großen Einfluss gehabt, manche weniger Einfluss gehabt. Und Jesus war schon ein einflussreicher Rabbi, aber sie glauben eben nicht, dass er der Messias war. Zweitens, das Neue Testament ist nicht inspiriert. Ist es klar, wenn sie das Neue Testament ja anerkennen würden, dann würden sie auch damit Jesus als Messias anerkennen, weil das dort drin steht, dass er das war. Und weil sie nicht an ihn glauben, glauben sie auch nicht an das Neue Testament, dass es inspiriert sei. Drittens, Werksgerechtigkeit. Sie stecken ziemlich stark in diese Werksgerechtigkeit drin, ähnlich wie auch die Pharisäer und die Juden zur Zeit Jesu. Sie haben ja auch versucht und gesagt, dass sie durch gute Werke sich das ewige Leben eigentlich verdienen können und Gott ihnen gnädig ist, wenn sie eben auch sich gut verhalten und auch alles gut läuft. Ja, schauen wir uns mal Bibeltexte dazu an. Erstens, Jesus Christus war nicht der Messias. Das ist ihr Glaube, ihre Einstellung. Und wir haben einen Text in Daniel 9. Und zwar die Frage ist, wenn wir mit einem Juden sprechen und ihm zeigen oder beweisen wollen, dass Jesus der Messias war, dann können wir es nicht aus dem Neuen Testament machen, weil das Neue Testament ja nicht für sie relevant ist. Deswegen muss man aus dem Alten Testament zeigen. Und zwar Prophezeiungen, die wir haben, die auf Jesus, auf sein Leben, auf sein Kommen, auf sein Tod und so weiter gemünzt sind. Deswegen ist es gut, wenn man auch viele alttestamentliche Prophezeiungen auf Jesus kennt und die kann man dann mit den Juden lesen. Und eine der besten und wichtigsten Prophezeiungen, die am zwingendsten hier ist, das ist die Prophezeiung von Daniel 9, Verse 25 bis 27. Dort wird nämlich die Zeit angegeben, wann der Messias kommt. Dort steht, so wisse nun und gib Acht, das ist der Engel Gabriel, der das denn sagt zum Daniel, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Und dann sagt er noch was dazwischendurch. Und dann sagt er, und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und niemand wird ihm helfen. Er wird aber den vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Ja, das ist also eine Weissagung auf den Messias. Und zwar, wenn hier steht, dass ein Gesalbter, ein Fürst kommt, das Wort für Gesalbter, was hier steht, ist Messias. Messias heißt übersetzt der Gesalbte. Das heißt, hier ist also eine ganz klare Weissagung, seine Zeitweissagung auf den Messias. Und jetzt können die Juden ja selber ausrechnen, was das bedeutet. Nämlich, der Anfangspunkt dieser Zeitrechnung steht hier, das Wort ergeht, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und zwar ist diese Weissagung gemacht worden, als Daniel in Babylon war, in der babylonischen Gefangenschaft, und Jerusalem war zerstört von Nebukadnezar, von den Babyloniern. Und jetzt können wir nachschauen in der Geschichte, wann ist das gewesen? Im Buch Esdra finden wir diesen Befehl zum Aufbau Jerusalems. Und zwar war das im Jahre 457 vor Christus. Da gab es diesen Befehl, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Und jetzt steht hier, bis der Gesalbte, der Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Warum ist das hier so zusammengestückelt? Die 7 Wochen beziehen sich auf die Stadt, dass die Stadt wieder aufgebaut wird. Und das dauerte eben 7 prophetische Wochen, bis es wieder aufgebaut war. Und dann nochmal 62 Wochen lang, bis der Messias kommt, bis der Fürst kommt. Und jetzt können wir mal schauen, wie lange ist denn das? Das sind zusammen 69 Wochen. Und eine Woche hat bekanntermaßen 7 Tage. 69 Wochen hat also wie viele Tage? 69 mal 7 sind 483. Das heißt, dass die Prophezeiung sagt, dass 483 Jahre nach dem Befehl zum Aufbau Jerusalems der Messias auftreten soll. Und jetzt müssen wir nur noch ausrechnen, von dem Jahr 457 vor Christus rechnen wir 483 Jahre weiter und dann kommen wir in das Jahr 27. Das Jahr 27 nach Christus. Und da haben wir dann genau die Erfüllung der Prophetie. Nämlich in dem Jahr soll der Messias gekommen sein. Interessanterweise ist es so, dass genau in dem Jahr 27 nach Christus Jesus Christus getauft wurde. Wir finden dann in Lukas 3 die Beschreibung von dem Johannes dem Täufer und wie er Jesus getauft hat. Und auch sogar die Zeitangabe ist dabei angegeben. Und das war das Jahr 27 nach Christus. Das heißt, es hat sich genau erfüllt, wie Gott es gesagt hat. Und dann steht hier noch, dass nach den 72 Wochen der Gesalbte ausgerottet werden wird. Das bedeutet, dass der Tod Jesu gewesen ist. Und zwar nach 27 nach Christus, in der Zeit danach, und zwar im Frühjahr 31, ist das geschehen. Zwar seine Taufe war im Herbst 27 nach Christus. Und dann steht hier, dass er eine Woche lang den Bund stärken wird, schwer machen wird oder stärken wird. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und zwar, wann sind die Speis- und Schlachtopfer abgeschafft worden? Die sind abgeschafft worden, als Jesus gestorben ist am Kreuz. Weil alle Opfer, die Sündopfer und Speisopfer und Schlachtopfer, alle auf den Messias, auf Jesus hinwiesen. Dass die Tiere, die sie geschlachtet und geopfert haben, waren ein Symbol, ein Hinweis auf den Messias, der für sie sterben würde. Und als er gestorben war, waren keine Tieropfer mehr notwendig. Denn wir haben auch die Situation, dass wenn Gott selbst ja im Tempel den Vorhang zerrissen hat, von oben nach unten, als Zeichen dafür, dass der irdische Tempel seinen Dienst beendet hat und die Opfer nicht mehr notwendig waren. Und das sollte in der Mitte dieser letzten Woche sein. Die letzte Woche waren also wieder 7 Jahre. Die letzte Woche dauerte also von dem Jahr 27 nach Christus bis 34 nach Christus. Und in der Mitte der Woche, also nach 3,5 Jahren, sollte dann die Opfer aufhören. Und so ist es gewesen. Im Herbst 27 nach Christus war Jesu Taufe. Und genau 3,5 Jahre später, im Frühjahr, Ostern, Passa 31, ist Jesus dann gestorben. Ja, so kann man also sehen, dass nach der Zeitweissagung im Alten Testament, die in dem Messias, hier steht zweimal das Wort Gesalbter, Messias, ankündigt, dass der Messias schon gekommen sein muss. Und selbst wenn wir sagen würden, es war nicht Jesus, wenn wir Jesus ausklammern würden, dann müssen wir sagen, der muss der Gesalbte, der Messias, im ersten Jahrhundert noch vor Christus, andersrum, im ersten Jahrhundert nach Christus gekommen sein. Diese Weissagung lässt es nicht anders zu. Natürlich ist dieses Tag-Jahr-Prinzip dabei wichtig, dass man sehen kann, dass diese 70 Jahrwochen, dass diese 94 Jahre insgesamt, diese 94 Tage, die hier als 70 Jahrwochen beschrieben sind, mit dem Jahr-Tag-Prinzip 94 Jahre darstellen. Aber das Prinzip ist eigentlich bei den Juden auch bekannt und das ist für sie auch kein Problem. Deswegen ist ihre eigene Schrift, ja, das Buch Daniel, ist so wichtig, um auf den Messias hinzuweisen. Ja, zweitens, das Neue Testament ist nicht inspiriert. Sie glauben nicht, dass das Neue Testament wahr ist, richtig ist. Aber wenn man davon ausgehen würde, dass Jesus der Messias ist, dann ist natürlich auch so, dass auch das Neue Testament, was über ihn berichtet, auch richtig sein muss. Aber hier habe ich noch einen Bibeltext aus dem Alten Testament, was auch Weissagung auf den Messias darstellt, in Jesaja 53. In Jesaja 53, Vers 4 bis 6, wird genau das beschrieben, was im Neuen Testament dann als Erfüllung beschrieben ist. Dort heißt es, über den Messias steht hier, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, und jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Die Juden haben zur Zeit Jesu einen Messias erwartet, der König sein sollte, der den Thron Davids besteigen sollte und die Juden wieder groß machen würde und die Römer vertreiben sollte. Aber es gibt eben auch diese anderen Weissagungen, dass der Messias erst einmal die Sünde, die Strafe tragen würde und durch die Strafe, durch die Sünde sterben würde, für uns sterben würde. Und als unser Sündopfer. Und das hat sich auch genau erfüllt im Leben Jesu. Deswegen gibt es alttestamentliche Voraussagen, die einfach wichtig sind und die man dann mit den Juden zusammen lesen kann. Und dann kann man fragen, und wie hat sich das denn erfüllt? Und dann kann man auch zeigen, dass eigentlich diese Voraussagen, gerade Daniel 9 und Jesaja 53, zusammenpassen und dass sie sich im Leben Jesu erfüllt haben. Ja, drittens, Werksgerechtigkeit. Im Alten Testament ist es schon so, dass die Glaubensgerechtigkeit, die Erlösung durch den Glauben an Gott, durch die Gnade Gottes, auch enthalten ist, aber nicht so deutlich sichtbar ist. Im Neuen Testament, in den Paulusbriefen, ist es ja viel einfacher und deutlicher, das zu zeigen. Aber man kann aus dem Alten Testament auch die Glaubensgerechtigkeit ableiten und auch erkennen. Deswegen habe ich aus dem Alten Testament einen Text hier zitiert, weil ja das Alte Testament das Buch ist, was die Juden auch akzeptieren. In Habakuk 2, Vers 4 heißt es, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist übrigens auch ein Bibeltext, der Luther, Martin Luther, das ihn sehr angesprochen hat und ihn begeistert hat und der für ihn so den Durchbruch gebracht hat, dass er gesagt hat, ja, durch den Glauben lebe ich und nicht durch Werke und nicht durch Fasten und durch Kasteien und so weiter. Das heißt, auch im Alten Testament können wir sehen und zeigen, dass der Glaube das Entscheidende ist, wodurch wir leben, wodurch wir das ewige Leben haben und auch hier in diesem Leben leben können. Deswegen, die Werksgerechtigkeit ist nicht unbedingt im Alten Testament festgeschrieben. Es gibt viele Christen, die sagen, naja, wir haben ja einen Wechsel. Im Alten Testament haben wir generell überall Werksgerechtigkeit, im Neuen Testament haben wir dann die Glaubensgerechtigkeit. Aber das stimmt nicht. Was stimmt ist, dass die Juden zur Zeit Jesu diese Werksgerechtigkeit hatten und Jesus sie dann immer wieder korrigiert hat und Paulus übrigens auch. Die Juden, aber auch Judenchristen, die auch da noch ein bisschen drin steckten. Aber Jesus, im Alten Testament hat Gott den Juden ja das Gesetz gegeben, aber im Alten Testament haben wir genauso auch die Glaubensgerechtigkeit. Denn die Bedingung der Erlösung war von Anfang bis zum Ende immer gleich. Adam und Eva angefangen, bis über das Volk Israel, bis zur Zeit Jesu und bis heute ist es immer der Glaube an Jesus, an sein Opfer, was er für uns gebracht hat, was uns rettet. Und da natürlich im Alten Testament das Opfer noch zukünftig war, brauchten sie einen Anschauungsunterricht für das zukünftige Opfer. Und das war eben, das waren ihre Tieropfer, die sie gebracht haben. Und seitdem Jesus gestorben ist, sind diese Tieropfer dann nicht mehr nötig. Aber das Prinzip ist, der Gerechte wird durch Glauben leben. Das gilt im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Ja, der letzte Punkt, Punkt 4, Hinweise. Die Frage ist jetzt, was können wir unseren jüdischen Freunden sagen? Was können wir mit ihnen lesen? Wo können wir sie hinführen? Zwei Dinge hatte ich schon genannt, dass wir die messianischen Prophezeiungen zusammen lesen. Es gab übrigens dann auch einen Fluch. Ein Rabbi hat einmal einen Fluch ausgesprochen über denjenigen, der Daniel Kapitel 9, Verse 24 bis 27 liest. Gerade weil er weiß, dass wenn ein Jude das liest, dass er dann eigentlich das schlussfolgern muss, dass der Messias im ersten Jahrhundert nach Christus gekommen sein muss. Und deswegen, weil sie das eben nicht wahrhaben wollen, sagen sie, darf man nicht lesen. Gut, schauen wir uns mal an, einige Hinweise für unsere jüdischen Freunde, aber auch für uns selbst. Erstens, die messianischen Weissagungen im Alten Testament studieren. Zweitens, sich mit dem Leben Jesu beschäftigen. Und drittens, Jesus Christus als Messias annehmen. Ich denke, das ist eigentlich das, was wichtig ist, das, was zählt. Das, was das Ziel ist, worauf es hinausläuft. Zum ersten Punkt, die messianischen Weissagungen im Alten Testament studieren. Und zwar, Jesus sagte einmal in Johannes 5, Vers 39, ihr sucht in den Schriften, und zwar in den alttestamentlichen Schriften, er hat hier die Juden angesprochen, die Schriftgelehrten angesprochen. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind es, die von mir zeugen. Interessant. Jesus sagt, die Schriften des Alten Testamentes zeugen von ihm. Wenn wir über Jesu Leben sprechen und über Jesus, dann machen wir das natürlich vom Neuen Testament, weil das da sehr viel einfacher ist. Aber eine Bibelstunde zu geben über Jesus Christus aus dem Alten Testament ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Aber Jesus sagt selbst, wenn wir das richtig lesen und richtig suchen und forschen im Alten Testament, dann finden wir ihn, den Messias, Hinweise auf das Leben Jesu, überall im Alten Testament. Deswegen ist es so wichtig, dass die Juden, wenn sie das Alte Testament lesen, dass sie auch die Weissagung auf den Messias studieren. Gerade Daniel 9, Jesaja 53 und es gibt natürlich noch einige andere, Psalm 22 zum Beispiel und was es noch so gibt an Weissagungen auf den Messias. Ja, und wenn sie dann ein richtiges Bild haben von dem, was das Alte Testament sagt über den Messias, dann kann man als zweiten Punkt das Leben Jesu studieren. Und dann kann man schauen, ist es wirklich so, dass das, was vorausgesagt worden ist, sich im Leben Jesu wirklich erfüllt hat. Deswegen Punkt 2, sich mit dem Leben Jesu beschäftigen. Johannes 14, Vers 6, dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist eine wichtige Aussage. Und diese Aussage gilt für alle Menschen. Das gilt auch für die Juden. Auch für die Juden ist Jesus der einzige Weg zum Vater. Denn es geht immer um die Frage, wo finden wir Licht? Finden wir Licht bei irgendwelchen Kirchen, bei irgendwelchen Religionen? Nein, das Licht finden wir bei Jesus. Er ist das Licht der Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit Jesu Leben beschäftigen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir auch, dass in seinem Leben Gottes Liebe, Gottes Güte und Gottes Charakter sichtbar geworden ist. Dass sich in seinem Leben die Prophezeiungen erfüllt haben. Gerade wenn man das Matthäus-Evangelium liest, das ist besonders für Juden geschrieben, Juden, Christen oder auch generell Juden, weil Matthäus immer wieder aufzeigt, was vorausgesagt worden ist und wie sich das im Leben Jesu erfüllt hat. Das macht er am stärksten. Lukas schreibt mehr an Heidenchristen und deswegen erklärt er mehr so die Gebräuche der Juden, weil er davon ausgeht, sie kannten das nicht. Aber er hat weniger Beweistexte aus dem Alten Testament, die auf den Messias hinwiesen, weil er nicht die Heidenchristen nicht unbedingt überzeugen musste, dass sie durch die alttestamentlichen Schriften den Messias damit bestätigen würden. Aber bei den Juden war es so. Deswegen ist Matthäus Evangelium für die Juden und dort haben wir sehr häufig und sehr viel immer wieder Zitate aus dem Alten Testament angeführt, die dann zeigen, dass im Jesu Leben sich das erfüllt hat, was vorausgesagt worden ist. Ja, und drittens, wenn wir die Voraussagen studieren über Jesus, über den Messias, wenn wir dann zweitens uns mit dem Leben Jesu beschäftigen und dann sehen, dass das wirklich im Leben Jesu sich erfüllt hat, was im Alten Testament gesagt worden ist, dann ist es konsequenterweise der dritte Schritt, dass wir unser Leben Jesus übergeben, dass wir ihn als Messias anerkennen und annehmen. Markus Kapitel 8, Vers 27 bis 29. Da war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs in Caesarea Philippi. Und als sie so auf dem Weg sind, heißt es, und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie aber sprachen zu ihm, sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere sagen, du seist Elia. Wieder andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und das heißt eigentlich, Christus heißt Messias, der Gesalbte. Er sagte hier, du bist der Messias. Und ich denke, diese Erkenntnis, dieses Zeugnis von Petrus, das können wir auch für unser Leben übernehmen. Warum ist das wichtig? Wenn es wirklich so ist, dass er der Messias war, dann hat sein Leben für uns Bedeutung. Dann ist es nämlich wahr, dass er der einzige Weg ist zum Vater. Und dann hängt an dieser Frage, ob er der Messias ist und dass wir ihn annehmen als Messias, hängt unser ewiges Leben ab. Weil, wenn er für uns gestorben ist, dann ist er der einzige Weg zu Gott. Und wenn wir diesen Weg, den Gott uns gegeben hat und gezeigt hat zu Gott, wenn wir diesen Weg abschneiden und nicht annehmen, dann gehen wir damit verloren. Wenn wir aber das annehmen, wenn wir Jesus unser Leben aufnehmen, wenn wir ihn als Messias, als Erlöser akzeptieren, dann gilt auch die Erlösung, die er gebracht hat, auch für uns, auch für mich. Und dann gehöre ich zu denen, die gerettet werden. Deswegen ist die Frage der Akzeptanz Jesu als Messias eine Frage von ewigem Leben und ewigem Tod. Und deswegen möchte ich Sie einladen, sich dazu zu entscheiden, zu sagen, ja, ich glaube es auch. Ich glaube, dass Jesus der Messias war. Und dass er jetzt immer noch im Himmel unser hoher Priester, unser Fürsprecher ist. Und ich möchte ihn in mein Herz aufnehmen. Ich möchte ihn annehmen und dass er auch für mich gestorben ist, dass er auch meine Sünde bezahlt hat. Und dass ich durch ihn Freispruch haben darf. Das ist so wichtig. Denn ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass auch Sie bei Jesus einmal im neuen Reich sein werden. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir Vater sagen dürfen zu dir. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Das Alte Testament, die Tora und auch die Propheten. Und dass du darin schon viele Dinge offenbart hast, die wichtig sind für unser Leben, für den ganzen Erlösungsplan. Wir danken dir, dass du Voraussagen gemacht hast auf den Messias. Und dass wir dann auch erkennen können und sehen können, wann der Messias kommen sollte und auch wie er kommen sollte. Und dass sich alles genau im Leben Jesu erfüllt hat. Und das macht uns sicher, dass wir sagen können, ja, Herr Jesus, du warst wirklich der Messias. Du warst der Befreier, der Erlöser. Und dein Tod am Kreuz war wirklich ein Sühnetod, dass du unsere Schuld getragen hast, um uns freizusprechen. Wir bitten dich, Herr, dass wir auch das für uns in Anspruch nehmen können. Dass wir Ja sagen können zu dir und dass wir auch Vergebung unserer Schuld bekommen. Herr, ich bitte dich für jeden, der jetzt hier zuhört und zusieht, dass du ihm die Entscheidung leicht machst, dieses Ja zu dir zu sagen. Herr, dass wir dabei sein dürfen, wenn du kommst in der Wolken des Himmels. Herr, auch viele Juden warten auf den Messias. Vielleicht anders, als es sein wird, aber sie warten darauf. Offenbare du dich ihnen und zeige du, dass du der Herr bist, der Erlöser und der Messias. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Das war Thema Nummer 17 über die Juden. Herzliche Einladung zu unserem nächsten Thema Nummer 18, der Islam.